Menawatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Ich darf jetzt herzlich Ari Shalika begrüßen. Herzlichen Dank, Ari, dass du dir die Zeit nimmst in Zeiten wie diesen. Ich darf dich kurz vorstellen, beziehungsweise man muss dich ja nicht vorstellen. Du bist gebürtiger Iraner, mit deiner Familie vom Iran nach Deutschland gegangen und bist in Deutschland in Berlin aufgewachsen und hast dort studiert und bist dann nach Israel gegangen. Du bist Journalist, Autor und warst auch Militärsprecher der Reserve für die IFD nach dem 7. Oktober und bist, glaube ich, jetzt wieder in deinem Zivilberuf und schreibst auch Bücher. Vielleicht fangen wir an mit deinem neuen Buch, das kommt. Jetzt die nächsten Wochen ein Kriegstagebuch, das du geschrieben hast. Du hast auch einen sehr erfolgreichen Podcast. Vielleicht kannst du kurz erzählen, bevor wir ins Gespräch gehen, was es mit diesem Buch auf sich hat und wann es kommt und was du da beschreibst.
Ja, sehr gerne. Also die letzten knapp 2 Jahre mittlerweile haben wir hier in Israel alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Also der 7. Oktober war ein Zivilisationsbruch hier in Israel für das jüdische Volk weltweit. Für viele Menschen, auch nicht jüdische Menschen auf der Welt natürlich, die betroffen sind von der Situation. Und für mich persönlich auch als jemand, der am 7. Oktober den Anruf erhielt von der israelischen Armee, aus dem Leben gerissen wurde und dann plötzlich sich in der Uniform wiedergefunden hat, sehr oft am Tatort im Süden, an der Gaza-Grenze, aber auch allgemein in diesem Mehrfrontenkrieg Israels der letzten 21 Monate, viele Tage ganz weit vorne mit an der Front vor Ort war, Leichen riechen musste, Blut sehen musste und natürlich auch in Situationen reingeriet, die lebensgefährlich waren. Und mein neues Buch, das jetzt kommenden Oktober erscheint, mit dem Titel Überlebenskampf, Kriegstagebuch aus Nahost, ist eine Art Zusammenfassung meiner Eindrücke, meiner Erfahrung der letzten, wie gesagt, knapp 2 Jahre mit Blick in den gesamten Nahen Osten. Also nicht nur Tunnelblick Gaza, sondern natürlich alles, was Israel seit dem 7. Oktober hier durchgemacht hat, sprich Gaza, Libanon, Syrien, der Iran natürlich, Jemen, auch das Internationale natürlich, ich sag jetzt mal, die Gemengenlage, sehr tiefer Blick auch nach Europa, nach Deutschland insbesondere, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und last but not least auch einen kleinen Eindruck, was die Israelis so durchgemacht haben in den letzten 21 Monaten, weil das leider sehr viele Medienberichterstatter nicht wirklich rüberbringen. Das ist mein neues Buch. Ich hoffe, es wird gefallen.
Das heißt, es kommt im Oktober raus und es ist eine sehr persönliche Sicht der letzten 2 Jahre von deiner Warte aus. Du sagst, du hast hier beschrieben vor allem auch diesen Mehrfrontenkrieg und da möchte ich auch beginnen mit diesem Gespräch, sehr aktuell Syrien. Israel ist mit Syrien nicht im Krieg, aber es gab die vergangenen Tage Angriffe auf Damaskus. Der Grund ist, dass es zu Massakern und Übergriffen auf Drusen, auf die drusische Minderheiten im Süden von Syrien gekommen ist. Vielleicht kannst du uns derzeit oder die aktuelle Lage kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und wie die Situation heute ist.
Also zunächst einmal, ich hoffe, positive Neuigkeiten, dass sich die Lage ein Stück weit beruhigt hat. Das hat nichts zu bedeuten. Das kann natürlich in den nächsten Stunden, Tagen nochmal in die andere Richtung gehen. Aber jetzt gerade ist es im Vergleich zu den letzten 3, 4, 5 Tagen tatsächlich ruhiger geworden. Und die Situation der letzten Tage ist natürlich besorgniserregend und sollte eigentlich niemanden überraschen. Wir haben ja gesehen, dass das neue Regime in Syrien unter der Führung von Ahmad al-Shara al-Jolani schon im März 25, also vor 3, 4 Monaten, an der alevitischen Minderheit Massaker durchgeführt hat. Im März sollen um die 2000 Aleviten ermordet worden sein von islamistischen Terrorgruppen, die dort in das Gebiet der Aleviten vorgestoßen sind und gemacht haben, was sie machen wollten. Und das ist sehr, sehr übel. Und dasselbe sind wir zumindest Gefahr gelaufen, jetzt hier auch mit der drusischen Minderheit im Süden, Süden Syriens zu sehen, und zwar im Bereich zwischen der Hauptstadt Damaskus und dem Norden Israels. Es sind einige Dutzend Kilometer, die die Stadt Damaskus von den israelischen Golanhöhen trennen. Auf diesem Gebiet leben unter anderem auch in einigen Dörfern Drusen, drusische Minderheit, wo die Israelis sich sehr verbunden mitfühlen, weil in Israel natürlich die drusische Minderheit in Israel auch größtenteils Wehrpflicht hat in der israelischen Armee. Die drusische Minderheit in Israel verbrüdert und verwandt ist mit den Drusen, auch in Syrien und im Libanon. Und natürlich allen voran, wenn wir aus israelischer Sicht rüber gucken, direkt um die Grenze herum und dort wir ahnen, dass eventuell ein Massaker demnächst stattfinden wird an einer religiösen oder ethnischen Minderheit, können wir als Juden natürlich aufgrund unserer Geschichte, da muss ich glaube ich nicht tiefer drauf eingehen, können wir nicht einfach so tatenlos zuschauen. Ein weiterer Punkt, der vielleicht interessant ist, sollten wir auch direkt sagen, wenn wir es ein bisschen regional strategisch betrachten, aus israelischer Perspektive natürlich sehr, sehr wichtig, dass dieser Bufferzone, die man eingerichtet hat, in diesem Bereich genau Suwayda, die drusischen Dörfer zwischen, wie gesagt, den Golanhöhen und Damaskus, dass dort unter keinen Umständen islamistische Terroristen auf Pickup-Trucks und Panzern sich Richtung Süden fortbewegen, weil das würde bedeuten, dass wir in Kürze dann eventuell auch Islamisten, ISIS-Islamisten an der Grenze Israels hätten. Und das wollen wir unter allen Umständen vermeiden.
Es hat es ja in den letzten Wochen Annäherungen zwischen Syrien und Israel gegeben. Ich möchte mit dir in diesem Gespräch auch so ein bisschen ein Zukunftsszenario besprechen. Diese Annäherung zwischen Syrien und Israel, ist das ein erster vorsichtiger Schritt? Man muss ja immer bedenken, in Syrien gibt es ein Regime, das nicht gewählt ist. Es gibt riesengroße Probleme im Land. Man hat Probleme mit den Kurden, die Versorgung, wirtschaftliche Lage etc. Ich muss das nicht alles benennen. Dann kann man das Regime nicht einschätzen. Das sind ehemalige Islamisten oder zum Teil immer noch. Das heißt, wie ist deine Einschätzung? Kann es hier zu Vereinbarungen geben, dass es zu einer Beruhigung, ich will jetzt gar nicht Friedensvertrag sagen, aber zu einer Beruhigung der Beziehungen zwischen Syrien und Israel kommen kann?
Also theoretisch ist vieles denkbar natürlich, aber wir kennen den Nahen Osten, zumindest diejenigen von uns, die wirklich den Nahen Osten kennen, die wissen natürlich, dass man radikalen islamofaschistischen Gruppierungen und Organisationen und Truppen in keiner Weise vertrauen sollte, dass da oft, ich sag jetzt mal, wer dahinter steckt, sind Wölfe in Schafspelzen und da muss man natürlich auch mit äußerster Vorsicht Richtung Damaskus schauen und nicht nur Richtung Damaskus, überhaupt in der Region des Nahen Ostens gibt es da sehr viele, die ein Doppelspiel spielen. Dennoch muss man auch nicht immer alles pessimistisch betrachten. Natürlich aus der Vergangenheit weiß man, man muss die ganze Situation mit Vorsicht betrachten, aber doch den Weg wagen nach vorne. Zum Wohle natürlich hier aus israelischer Perspektive, insbesondere Israels, aber auch der Region, dass man eventuell eine Normalisierung zwischen Israel und Syrien peu à peu tatsächlich in die Wege leitet. Und wenn Al-Jolani derzeit derjenige ist, der sich dort in den Vordergrund stellt und hoffentlich nicht nur Spiele spielt und nicht wirklich ein Wolf im Schafspelz ist, sondern tatsächlich auch jemand ist, der sich ein Stück weit geändert hat, der Syrien nach vorne bringen will, nicht nach hinten Richtung Mittelalter. Und dann, ich sage jetzt mal, Israel und auch die amerikanische Connection als Sprungbrett benutzen will, um Legitimierung zu bekommen innerhalb Syriens, aber auch allgemein in der Region des Nahen Ostens und weltweit, dann könnte das eventuell auch positive Auswirkungen haben. Es gibt einige Knackpunkte, wie zum Beispiel die israelischen Golanhöhen, die Israel unter keinen Umständen zurückgeben wird, weil man natürlich mit Blick in die Zukunft kein Vertrauen haben kann, dass eventuell dort sich nicht wieder irgendwie, ich sag jetzt mal, die Gemüter in andere Richtungen entwickeln. Und deshalb muss man schauen, dass bestimmte Dinge, für die Israel nicht bereit ist, ich sag jetzt mal, in den Ring zu steigen, dass man da von vornherein klar macht, Frieden, Normalisierung gerne, aber es gibt Bedingungen auch von israelischer Seite aus.
Wenn wir jetzt einen Blick in das Nachbarland Libanon werfen, der Libanon hätte meiner Ansicht nach jetzt die Chance, aus einem unter Anführungszeichen Failed State wieder Richtung eines ordentlichen Staates zu kommen. Die Hisbollah ist weitgehend ausgeschaltet. Wie schätzt du die Lage im Libanon derzeit ein?
Auch hier halb leeres und halb volles Glas. Weil einerseits, ja, du hast recht, die Hezbollah wurde von Israel zum Glück in den letzten, besonders im letzten Jahr, wesentlich geschwächt, fast lahmgelegt, aber bei weitem nicht zerstört und eliminiert. Die Hezbollah ist da. Die Hezbollah versucht, sich wieder neu auf die Beine zu stellen. Die Hezbollah ist nach wie vor eine ernstzunehmende Terrormiliz, die größte schiitische Terrormiliz, wenn man will, die wirklich mit Fähigkeiten, die Fähigkeiten hat, wie keine andere Terrormiliz in der Region. Das sollte man schon ernst nehmen und absolut nicht verniedlichen. Das haben wir leider vor dem 7. Oktober mit der Hamas gemacht und wir haben gesehen, was die Folge daraus wurde. Dennoch, das halbvolle Glas ist, dass wir im Libanon nach wirklich seit 50 Jahren keinen Hoffnungsschimmer hatten und jetzt zum ersten Mal eine Führung haben unter Youssef Aoun, dem ehemaligen Generalstabschef des Libanons, der wirklich, ich sage jetzt mal, Kante zeigt, der wirklich versucht, dort alles zu geben, damit der Libanon sich richtig entwickelt, damit die Hezbollah in Schach gehalten wird, damit die libanesische Armee zum ersten Mal endlich auch die Oberhand gewinnt und nicht die Unterhand vis-à-vis der Hezbollah und dass dort Ordnung und Sicherheit einkehrt und hoffentlich, und das ist meine große Hoffnung natürlich hier aus der Sicht Jerusalems, sage ich jetzt mal, dass man tatsächlich irgendwann auch eine Normalisierung der Beziehung zwischen Israel und Libanon in die Wege leitet. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, zwischen Israel und Libanon in einer Kriegssituation sich zu befinden. Frieden zwischen Israel und Libanon sollte machbar sein, aber dafür brauchen wir eine wirkliche Inschachhaltung der Hezbollah, der Iran. Das iranische Mullah-Regime muss komplett aus den Grenzen des Libanons verstoßen werden und auch jeglicher anderer antisemitische, sage ich jetzt mal, Reingrätscherei von irgendwelchen teils sunnitischen christlichen Gruppierungen in der Gesellschaft müssen auch flach gehalten werden.
Wenn wir jetzt kurz zum Iran gehen, der Iran droht die letzten Tage wieder, man kennt das ja und spielt den starken Mann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das Regime jetzt Massenverhaftungen macht, die Bevölkerung noch mehr Repressalien ausgesetzt sind. Wie schätzt du die Lage derzeit ein? Wie stabil ist das Regime im Iran nach diesem kurzen 12-Tage-Krieg? Kann sich das Regime halten? Beziehungsweise wie weit ist die Bedrohung eingedämmt? Nicht nur was den Iran betrifft, sondern was auch die Satelliten des Iran betrifft. Das heißt die Gruppierungen in Syrien, im Irak, im Libanon, im Jemen.
Also der Iran stellt, ich würde sagen, vier Bedrohungen dar. Das eine ist die interne Bedrohung, die ich persönlich als iranstämmiger Jude in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber der Iran ist auch irgendwo entfernte Heimat. Ich spreche die Sprache, ich esse das Essen, ich habe zu Hause im Wohnzimmer einen Perserteppich liegen. Ich fühle mich mit dem Iran und den Menschen dort sehr verbunden. Und deshalb ist die Bedrohung, die interne Bedrohung dort, spielt für mich persönlich eine sehr, sehr große Rolle. Und ich hoffe, und zu deiner Frage, ob das Regime fest im Sattel sitzt, das liegt einzig und alleine oder größtenteils an den eigenen Menschen im Iran, inwieweit sie nach wie vor, wie bei der Grünen Revolution, wirklich ihr Leben auch riskieren wollen, um die Diktatur zu bekämpfen, um das Regime vom Thron zu stoßen und dort endlich die Zügel in die eigenen Hände zu nehmen, damit der Iran hoffentlich ein freies Land wird, das auch mit Israel eines Tages im Frieden stehen kann. Auch hier gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, dass man sich feindlich gegenüber eingestellt ist. Iran und Israel, Iran und die Juden haben in den letzten Jahrtausenden eigentlich eher freundschaftliche als feindliche Beziehungen gehabt. Und das könnte hoffentlich wieder kommen. Aber dafür muss das Regime gestürzt werden. Die drei anderen Bedrohungen des Irans sind natürlich bekannt. Die Atomanlagen oder die Atomwaffenindustrie im Iran, die natürlich auch wesentliches Ziel des israelischen und des amerikanischen Militärs im 12-Tage-Krieg waren. Hinzu kommt natürlich die Raketen- und Drohnenindustrie des Irans. Iran ist einer der Hochburgen der Raketenindustrie, der Raketenentwicklung weltweit. Wir sehen, dass ihre Raketen und Drohnen nicht nur aus dem Iran Israel angegriffen haben, sondern im ganzen Nahen Osten verbreitet werden und Terrormilizen im gesamten Raum bis hin nach Afrika und auch Richtung Russland, wo die Drohnen natürlich auch in Sachen Ukraine benutzt werden. Wir sehen, dass der Iran hier einen hoch negativen Einfluss auf die gesamte Welt eigentlich hat mit ihrer Raketen- und Drohnenentwicklungsindustrie. Und das Letzte ist natürlich der Feuerring um Israel herum, wie man ihn so gerne nennt, große Anzahl an Terrormilizen und Terrororganisationen schiitischer und sunnitischer Natur, verschiedener ethnischen Gruppierungen, die der Iran seit der Islamischen Revolution 1979 im gesamten Raum des Nahen Ostens und darüber hinaus gegründet hat, aufgebaut hat, finanziert hat, mit Waffen natürlich bestückt hat und indoktriniert hat und seit dem 7. Oktober kann man sagen, auch wesentlich leitet mit Blick Richtung Israel und dem Angriff auf Israel. Das ist ja ein Mehrfrontenkrieg, den Israel seit 21 Monaten durchmacht, der nicht einfach so daherkommt, sondern da gibt es einen Dirigenten dahinter. Der Dirigent sitzt in Teheran. Das ist der Kopf der Schlange. Und in dieser letzten Gefahr des Feuerringes, muss ich sagen, hat Israel in den letzten 21 Monaten wirklich saubere Arbeit geleistet. Ein Großteil der Terrormilizen ist wirklich lahmgelegt, aber keine von diesen Terrormilizen, wie ich vorhin schon im Falle der Hisbollah gesagt habe, ist zerstört und eliminiert. Was mit Blick in die Zukunft bedeuten könnte, dass sie sich wieder versuchen werden, auf die Beine zu stellen und wir im Endeffekt, wenn wir nicht vorsichtig sind und wenn wir auch nicht aktiv hin und wieder mal Angriff als beste Verteidigung machen, dass wir dann in wenigen Jahren eventuell wieder Situationen ausgesetzt sind. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil Terrormilizen nun mal das tun, was Terrormilizen tun und ein islamisches Regime im Iran das tut, was ein islamisches Regime an Fundamentalismus und an Terror nun mal so macht, weil da kommen wir aus dieser Spirale der Gewalt nicht raus, solange wir sie nicht wirklich in Grund und Boden stopfen oder, wie gesagt, besonders den Kopf der Schlange im Iran, dass das eigene Volk wirklich dieses Regime stürzt und somit das einen riesigen Einfluss haben wird auf die gesamte Region.
Jetzt kommen wir nach Gaza, als letzter Punkt. Du hast selbst gesagt, seit 21 Monaten geht dieser Krieg. Es sind noch immer Geiseln in Gaza gefangen und noch immer nicht befreit bzw. freigelassen. Die Diskussion weltweit über Gaza ist bekannt. Israel wird mehrheitlich ein Genozid vorgeworfen, Kriegsverbrechen vorgeworfen. Auch in Israel steigt der Widerstand Teilen der Bevölkerung gegen diesen Krieg. Aus der Armee heißt es, es ist eine Pattstellung derzeit. Man kommt nicht wirklich weiter. Wie ist deine Einschätzung, was die nächsten Wochen und Monate passieren wird? Beziehungsweise, wie stark ist die Hamas in Gaza wirklich noch? Und was ist der Lösungsansatz?
Also der Lösungsansatz aus unserer Perspektive ist, seit dem 7. Oktober die Hamas zu zerstören, insbesondere natürlich den bewaffneten Flügel, die Al-Qassam-Brigaden, aber auch die komplette Administration, das heißt der zivile Flügel der Hamas. Darunter ist zum Beispiel auch alles Mögliche an Ministerien und Beamte, die sich ausgeben als irgendwelche Gesundheitsministeriumssprecher und so weiter. Alles, was mit Hamas zu tun hat, muss im Endeffekt, und das ist unser Einsatz, Ansatz, muss geschlagen werden, muss vernichtet werden, muss eliminiert werden, damit Gaza und auch Israel, Gaza, sage ich jetzt mal, mit Blick in die Zukunft wirklich eine Chance haben, friedlich, soweit es geht, Seite an Seite leben zu können. Eine Zukunft mit Hamas dort an der Macht im Gazastreifen ist aus israelischer Perspektive nicht vorstellbar. Dafür ist zu viel passiert am 7. Oktober, zu viel Blut ist geflossen. Die Situation des 7. Oktobers, die größtenteils auf der Welt nicht mehr wahrgenommen werden, niemanden mehr interessieren, stattdessen sehr gerne immer wieder über Genozid und dies und jenes, also immer wieder Israel dies, Israel das, Juden hier, Juden da, geredet wird. Also der typische, seit 2000 Jahren sich breitmachende Antisemitismus bei jeder Gelegenheit. Also das lässt Israel eigentlich, wundert das niemanden hier. Und deshalb sind wir, bleiben wir, sage ich jetzt mal, dabei, dass wir den 7. Oktober als etwas wahrnehmen, der für uns ein kompletter Gamechanger war, weil der 7. Oktober das erste Mal war nach dem Holocaust, wo wir tatsächlich eine Ohnmachtssituation hatten, wo wir überrollt wurden, wo wir ein Massaker am jüdischen Volk erleben mussten, durchmachen mussten, und das auch noch bei uns in der jüdischen Heimat. Das ist eine bittere Realität, an der wir selber auch natürlich Mitschuld tragen, weil wir nicht vorbereitet waren auf diesen Angriff. Da haben Sicherheitsdienste Israels insbesondere wirklich versagt. Und jetzt müssen wir es ausbaden. Und der einzige Weg in eine positivere Zukunft ist natürlich, dass der Gazastreifen nicht nur für Israel, sondern für die Gazaner selbst von der Hamas befreit wird. So wie damals 1945 Deutschland befreit wurde von der Nazi-Diktatur, soll nicht heißen, dass alle Nazis damals eliminiert und zerstört und getötet wurden. Nazis haben auch nach 1945 in Deutschland noch gelebt, haben überlebt, aber sie konnten nicht mehr die Macht in den Händen halten. Und durch die Besatzung auch der Alliierten hat man garantiert, sage ich jetzt mal, dass Deutschland sich in die richtige Richtung entwickelt und nicht rückfällig wird. Und genau dasselbe wünschen wir uns auch für den Gazastreifen. Damit der Gazastreifen sich positiv entwickelt, braucht es hier einen Einsatz von arabisch-muslimischen Staaten, die nicht nur Geld schicken, so wie deutsches Steuergeld, was immer gerne an UNRWA gepumpt wird und über Umwege dann natürlich auch der Hamas zuspielt, sondern dass man hier mit Boots on the ground, sowohl im administrativen Bereich als auch im Sicherheitsbereich, also wenn es sein muss, Polizei dort im Gazastreifen stellt, arabisch-muslimische Staaten, die den Gazastreifen zumindest für einen Zeitraum, sag jetzt mal, verwalten und sicherstellen, dass der Gazastreifen nicht rückfällig wird. Weil sonst wird es nur wieder ein weiterer Meilenstein bleiben in einer jahrzehntelang Spirale der Gewalt, die erst ein Ende nehmen wird, wenn die palästinensische Seite, wenn die arabisch-muslimische und überhaupt die muslimische Seite um Israel herum endlich versteht und akzeptiert, dass Israel da ist, um zu bleiben, dass sich an Seite in Kooperation und Frieden mit Israel für alle Seiten lohnen wird und dass der radikale islamofaschistische Dschihad, die Ideologie des Vernichtens und des Krieges im Endeffekt auch Juden und Israelis tötet und andere Minderheiten und moderate Muslime, aber im Endeffekt in erster Linie der muslimische Gesellschaft im gesamten Gebiet hier keinen Gefallen tut und ein Schuss ins eigene Knie ist.
Jetzt gibt es aber die Kritik, dass man sagt, der Krieg geht jetzt seit über 21 Monaten. Die zivilen Opfer in Gaza stehen nicht mehr in Relation mit dem Ziel. Die Hamas agiert nach wie vor, beziehungsweise gibt es den Narrativ der Hamas, die sagt, wir sind eigentlich zerstört, wir sind nicht mehr fähig, den Gazastreifen ansatzweise zu kontrollieren. Das ist so ein Spannungsfeld, wo sich Israel und die Regierung derzeit befindet. Die Kritik wird immer lauter. Und was du gesagt hast, ist jetzt theoretisch. Bis jetzt gibt es nicht mal ansatzweise eine Lösung, auch Nachbarländer wie Ägypten, Jordanien etc. mit einzubeziehen oder Saudi-Arabien, die Kontrolle in Gaza übernehmen könnten für einige Zeit. Gibt es da derzeit Gespräche oder ist das alles momentan auf Eis gelegt?
Nein, also soweit ich weiß, gibt es sehr viele Gespräche und auch andere arabische Staaten, die du nicht erwähnt hast, sind dort ganz, ganz weit vorne mit involviert. Man versucht, Lösungsansätze zu finden, aber dafür braucht man auch die andere Seite der Medaille, und das ist natürlich Katar, das ist der Iran, das ist die Hamas. Das ist teilweise auch Erdogan, die stecken alle natürlich auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, die Seite der Muslimbrüderschaft, die der anderen Seite, der pragmatisch arabischen Seite, mit der wir in Kontakt sind, mit der wir größtenteils auch Frieden geschlossen haben, die Seite, die auch mit den Amerikanern im Kontakt ist. Man braucht zwei, um einen Tango zu tanzen. Und wir können wollen und Gespräche halten, so viel wir wollen, aber wenn die Gegenseite nicht einknickt und nicht bereit ist, bestimmte Dinge zu akzeptieren. Und da fallen natürlich zwei Hauptbedingungen drunter. Das eine ist, alle 50 verbliebenen Geiseln ohne Wenn und Aber freizulassen. Und die zweite Bedingung ist natürlich, dass die Hamas dort im Gazastreifen nie wieder die Macht in den Händen halten wird. Das brauchen wir, das müssen wir. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Sie haben mehrmals angekündigt, dass sie am weiteren 7. Oktober mehrere weitere 7. Oktober-Massaker durchführen wollen. Das werden wir natürlich, diese Gefahr werden wir natürlich nicht eingehen, und somit muss die Hamas dort besiegt werden. Ja, es gibt Kritik in Israel. Ich selber bin auch nicht mehr so sicher, wenn man sich die tagtägliche Kriegssituation anschaut, was genau wir jetzt diese Tage erreichen. Es sieht tatsächlich wie eine Sackgasse aus. Alle leiden eigentlich nur. Auf israelischer Seite gibt es Soldaten, die alle paar Tage leider das Leben verlieren im Nahkampf, weil nach wie vor Hamas-Terrorzellen immer wieder mal einen Angriff starten. Palästinensische Zivilbevölkerung dort leidet natürlich auch an den Entscheidungen der eigenen gewählten Führung. Das ist auch natürlich eine besonders schwierige Situation mit anzuschauen von der Seite. Und allgemein gibt das Ganze natürlich auch Antisemiten überall auf der Welt, auch auf Wiener Straße, sage ich mal, den Anlass, immer wieder irgendwie auf die Straße zu gehen, auf Campussen, auf irgendwelchen Veranstaltungen immer wieder natürlich gegen Israel Stimmung zu machen. Das alles könnte morgen hoffentlich vorbei sein, wenn man hier eine Lösung findet. Aber dafür braucht man zwei, um diese Lösung tatsächlich in die Wege zu leiten. Gespräche finden statt. Ich bin zuversichtlich, ich bin optimistisch, dass wir diesen Sommer einen Fortschritt sehen werden.
Abschließend, wenn du einen Blick, wir haben jetzt sehr viel über halbvolle Gläser gesprochen, und ich bin ja der Ansicht, dass trotz dieser Kriegssituation die letzten zwei Jahre sich die Region ins Positive verändern könnte. Ich nehme jetzt bewusst den Konjunktiv. Wir haben darüber gesprochen, es gibt ansatzweise Gespräche mit Syrien, es gibt ansatzweise, wo ich große Hoffnungen setze, den Libanon wieder zu einem einheitlichen Staat zu machen. Es gibt sehr gute Gespräche mit den Golfstaaten, die Israel derzeit oder schon längere Zeit führt. Wenn wir jetzt über das halbvolle Glas sprechen und einen positiven Blick in die Zukunft werfen, also vielleicht deine Vision, wie sich das die nächsten Wochen und Monate entwickeln könnte in dieser Region, was wäre deine Antwort darauf?
Meine Antwort wäre, dass jegliche Prophezeiung und Zukunftsprognose eigentlich nur falsch sein kann. Weil so wie wir den Nahen Osten kennen, weiß niemand, wie sich selbst der heutige Tag entwickeln wird. Es bewegt sich sehr viel, es ist sehr dynamisch. Jeder, der irgendwelche Zukunftsprognosen vornimmt, landet damit in der Regel irgendwo falsch. Ich kann nur positiver Hoffnung sein, weil natürlich es auch positive Entwicklungen gibt, und das aufgrund des Einsatzes der israelischen Armee in den letzten 21 Monaten, wo wir tatsächlich den Feuerring um uns herum und damit auch den Iran als wesentlichen Faktor für Instabilität in der Region der letzten Jahrzehnte wesentlich zurückgedrängt haben. Und das gibt natürlich allen möglichen anderen Kräften, positiveren Kräften, natürlich den Mut, sich auch stärker zu positionieren. Wir sehen es im Libanon zum Beispiel. Wir sehen es hoffentlich auch bei den Minderheiten in Syrien nach wie vor. Wir sehen es hoffentlich auch eines Tages bei Palästinensern, die nicht d'accord sind mit der Hamas, mit dem islamischen Dschihad, mit allen möglichen Dschihad ideologischen Israel zerstören wollenden Fantasien. Das muss endlich ein Ende haben. Und ich sage jetzt mal, der Startschuss wurde gegeben in den letzten 21 Monaten. Israel hat hier wirklich sehr viel dran gearbeitet, damit der neue, der Nahe Osten einen neuen Weg eingeht, und in diesem neuen Weg hoffentlich dann auch weitere Staaten, daran sind natürlich auch die Amerikaner und auch weiter hinten die Europäer, sage ich mal, involviert, damit hier die Abraham-Abkommen noch ein Stück weit ausgebreitet werden. Daran will ich glauben. Ich weiß nicht, ob es passieren wird. Ich gehe davon aus, solange Israel Stärke zeigt, solange Israel Terrormilizen und terrorfördernde Staaten immer wieder schlägt und besiegt, dass pragmatische arabische muslimische Staaten im Endeffekt aufs Winner-Team setzen werden, weil das Winner-Team, sprich Israel, in der Hinsicht sehr viel zu bieten hat. Also alles, was im Bereich natürlich der Sicherheit liegt, aber auch Hightech, Startup-Nation, sagt man ja immer gerne, also MedTech und AgriTech und WaterTech und CyberTech. Also da gibt es so viele Bereiche, wo Israel tatsächlich auch sehr viele arabische und muslimische Staaten unter die Arme greifen kann, sein Know-how teilen kann und diese Friedensverträge im Endeffekt eine Win-Win-Sache für alle sein werden. Am Endeffekt wollen wir hoffen, dass auch die Menschen auf der anderen Seite der Grenze, ob nah oder fern, im Interesse, ihr Interesse ist, eine bessere Zukunft für sich selber und für ihre eigenen Leute zu ermöglichen. Und eine Kooperation mit Israel würde da nur zu mit beitragen.
Ein schönes Schlusswort. Danke.
Gerne.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.